als Christen, was brauchen wir, um gut leben zu können? Und da haben wir uns in den letzten Wochen schon mit verschiedenen zentralen Bestandteilen auseinandergesetzt. Wir packen da so einen Rucksack zusammen, wo dann einzelne Symbole eben für diese Dinge stehen. Wir hatten letzte Woche, weiß gar nicht, ob Matze, ob du ein Wörterbuch mitgebracht hast, das war zumindest der Gedanke. Also es ging um Sprachfähigkeit, dass wir in der Lage sind, sprachfähig zu sein, zu kommunizieren, unsere Lebensgeschichte mit Jesus zu erzählen, das Evangelium weiterzugeben und so weiter. Ich lade euch da wirklich ein, ihr könnt auf Spotify oder auch auf unserer Internetseite, könnt ihr da die Predigten nachhören. Wir schauen da, dass wir wirklich nur die wichtigsten Themen reinnehmen, darum dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Es ist unbedingt wichtig, weil es ist ein Überlebenspaket. Heute darf ich ein Thema bringen und erkennt irgendjemand, was auf dem Bild zu sehen ist? Schleifsteine, genau. Heute geht es um das Thema Mein Schleifstein. Ja, mein Schleifstein, Gemeinschaft. Gemeinschaft ist der Ort, wo ich geschliffen werde, ob ich will oder nicht. Und der grundlegende Text, den ich dafür nehmen will, der steht im 1. Petrusbrief und da steht: Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Wir werden da als lebendige Steine bezeichnet. Aus uns baut Gott sein Haus. Aus uns, aus den lebendigen Steinen. Und was ich spannend finde, ist, dass da nicht steht, fügt euch als lebendige Steine in das Haus ein, sondern da steht, lasst euch einfügen. Ist euch das mal aufgefallen? Weil so wie ich das erlebe, ist, dass wir gerne unterwegs sind und so nach der richtigen Gemeinde suchen. Dem Ort, wo wir uns wohlfühlen, wo wir wahrgenommen werden, wo unsere Bedürfnisse gestillt werden. Und hier steht aber nicht, also fügt euch als lebendige Steine ein, sondern lasst euch einfügen. Warum verstehen wir das nicht? Warum haben wir da oft kein Verständnis für, sondern sagen, ja gut, aber ich will halt schon auch glücklich sein, da wo ich bin und den richtigen Platz finden, wo Gott mich haben will und so weiter. Und da gibt es einen ganz einfachen Grund. Und da will ich euch kurz von erzählen, von meinem Nachbarn. Der ist Friseur und Noah kennt ihn, geht auch hin. Der Miko, bester Mann. Und er ist Kurde. So, und ich habe mich mit dem vor ein paar Monaten mal unterhalten und habe ihm gesagt, hey, du arbeitest die ganze Zeit, also der kommt morgens um 9 Uhr und ist dann bis 9 Uhr abends da und arbeitet da jeden Tag und habe gesagt, hey, machst du auch irgendwann mal Pause? Machst du Sonntag vielleicht mal, da kannst du deinen Laden ja nicht aufmachen, kommst du da vielleicht mal zur Ruhe? Und dann hat er gesagt, nee, Sonntag, da hilft er seinem Bruder im Dönerladen. Und das war für mich völlig unverständlich. Es kann doch nicht sein, dass ich an meinem freien Tag meinem Bruder da im Dönerladen helfen muss. Ne? Also wenn der Hilfe braucht, dann soll er halt noch jemand einstellen. Ne? Also warum muss ich da einspringen? Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, wir hatten 4 Jahre lang einen minderjährigen Flüchtling bei uns wohnen, haben uns um den gekümmert. Aus Pakistan. Und bei dem war es dann irgendwann so, dass er die Schule beendet hat und gearbeitet hat. Und mit dem Geld war es aber so, dass er das quasi irgendwie ans Arbeitsamt zurückzahlen musste, weil er vom Arbeitsamt Geld gekriegt hat und so weiter. Also ich weiß nicht mehr genau, wie die Geschichte lief. Klar war, er hat Geld von seinem Arbeitgeber gekriegt, halt sein Gehalt und da musste er einen Großteil von zurückzahlen ans Arbeitsamt. So, was hat er gemacht? Er hat das Geld, das auf seinem Konto war, nicht überwiesen ans Arbeitsamt, sondern hat es an seinen Vater geschickt in Pakistan, der Geld gebraucht hat. Ja. Und dadurch gab es dann ganz große Schwierigkeiten, da musste er halt die Schulden nach und nach abzahlen. Und mir würde das niemals in den Sinn kommen. Es ist doch klar, dass wenn ich Geld irgendjemand zahlen muss, dass ich das dann zahle. Und wenn mein Vater kein Geld hat, dann soll er halt sich einen zweiten Job suchen oder so. Was hat der denn mit mir zu tun? Ne, was hat das mit mir zu tun? Ich bin in Deutschland, du bist in Pakistan, kümmere dich doch selber drum. Und der Grund dafür, warum ich das nicht verstehen kann, ist, weil ich in einer individualistischen Gesellschaft groß geworden bin. Den Individualismus gibt es so ungefähr seit der Aufklärung, so 18. Jahrhundert. Und das ist eine Weltanschauung, die dem Individuum, ich habe hier eine Definition, also dem Individuum und seinen Bedürfnissen den absoluten Vorrang vor der Gemeinschaft einräumt. Und selbst wenn du von dir sagen würdest, nee, das klingt ja voll egoistisch, das mache ich nicht, doch, wir machen das alle. Wir sind alle so heftig davon geprägt. Seit 200 Jahren herrscht im westlichen Kulturkreis, also Europa und zumindest Westeuropa und Nordamerika, der Individualismus. Das heißt, es geht immer um mich. Wer von euch fragt sich bei der Berufswahl, also jetzt in meinem Alter so, was würden meine Eltern dazu sagen? Ist mir doch völlig egal, was meine Eltern dazu sagen. Ich mache halt das, was ich will. Der Kollektivismus dagegen, der ist in den meisten Teilen der Welt verbreitet. In vielen Kulturen gibt es auch Mischformen. Aber die meiste Zeit der Erde gab es einen Kollektivismus. Und das bedeutet, das ist die Anschauung, dass das Kollektiv, dass dem Kollektiv immer der Vorrang gegenüber dem Individuum eingeräumt werden muss. Das heißt, hier sitzt meine Verlobte, Hanna. So. Und die kann ich heiraten, wenn ich möchte, vorausgesetzt, dass es für meine Familie in Ordnung ist, dass es für meinen Vater, für meine Mutter in Ordnung ist, dass das finanziell passt und so weiter, dass sie aus einem gesitteten Haushalt kommt, whatever. Also es spielen ganz viele Faktoren eine Rolle und es geht eben darum, dass ich meine Bedürfnisse den Bedürfnissen des Kollektivs unterordnen muss. Und das ist uns so fremd und wahrscheinlich, also wenn es dir nur ein bisschen ähnlich geht wie mir, dann stößt es irgendwo in dir auf und du hast das Gefühl, oh, da wird man doch unterdrückt. Das ist doch Unterdrückung. Das geht doch nicht. Ich muss doch meine eigenen Bedürfnisse äußern können und wahrnehmen können und mich darum kümmern, dass es mir selbst gut geht. Und ich glaube schon, dass der Individualismus auch ein paar gute Früchte bringt. Aber ich will heute auch gar nicht so viel drüber reden, was der Individualismus Gutes geschaffen hat und was im Kollektivismus auch für schlechte Früchte zu sehen sind, wie Ehrenmorde oder so. Das haben wir in einer individualistischen Gesellschaft nicht. Ne? Sondern es geht darum, dass es den Individualismus erst seit 200 Jahren gibt. Das bedeutet, die Bibel, die wir lesen, die ist ein paar Jahre älter. Das bedeutet, dass was da drin steht, wenn wir als Individualisten da drauf gucken, sehen wir es immer mit dieser individualistischen Brille und erkennen gar nicht, was die Leute damals damit gemeint haben, wenn uns nicht klar ist, dass die kollektivistisch gedacht haben. Und darum, das ist nur eine kurze Einführung, dass wir überhaupt uns darauf einlassen können, auf das Thema heute. Noch ein kurzes Beispiel aus dem Kollektivismus. Also Hanna und ich wollen nächstes Jahr heiraten. Und in der jüdischen Kultur, in der Jesus groß geworden ist, wenn wir in der Zeit gelebt hätten, dann wäre es so, dass wenn Hanna und ich jetzt heiraten und ich dann tragischerweise bei irgendeinem Unfall ums Leben komme, dann müsste mein kleiner Bruder Hanna heiraten und mir mit ihr einen Sohn zeugen, der dann die Familie übernimmt. Also ich meine, das ist völlig crazy. Ja, weil es uns so fremd ist. Und darum können wir, weil wir eben diese Brille haben, können wir, wenn wir die Bibel lesen, können wir so individualistische Aussagen ableiten, die auch Jesus gemacht hat, die er aber eigentlich gar nicht gemacht hat, ne, sondern wir gehen nur davon aus. Und da will ich euch in eine Stelle mit reinnehmen, da steht in Markus 3, Vers 32 bis 35, die Menschen saßen dicht gedrängt um Jesus herum, als man ihm ausrichtete, deine Mutter und deine Brüder und Schwestern sind draußen und wollen nicht sprechen. Und was sagt Jesus? Wer ist meine Mutter und wer sind meine Geschwister? Ey, das könnten wir auch sagen als Individualisten. Wer sind eigentlich, wer sind meine Mutter, wer meine Geschwister, wer ist es? Geht mich doch nichts an, erwiderte Jesus. Er sah die an, die rings um ihn herum saßen und fuhr fort, seht, das sind meine Mutter und meine Geschwister. Denn wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder, meine Schwester und meine Mutter. Ich will nochmal zurück auf die Brille. Als Individualist sehen wir hier eine klare Absage an die Familie, dass die Nachfolge Jesu die klare Priorität hat vor irgendeiner Gemeinschaft. Und es stimmt, aber gleichzeitig stimmt es überhaupt nicht. Weil Jesus hat nie Familie als solche in Frage gestellt, sondern die Familie zur derzeitigen Zeit, also wie Familie gelebt wurde. Das heißt, in der damaligen Zeit war es klar, dass ich eine ganz große Verantwortung gegenüber meiner Blutsfamilie habe. So wie ich es gerade gesagt habe, mit dass mein kleiner Bruder Hanna heiraten müsste in der damaligen Kultur, wenn ich sterben würde. Und was Jesus macht, ist nicht, dass er sagt, nee, Familie ist unwichtig, sondern er sagt, ich gründe eine neue Familie. Und meine Familie hat nicht mehr mit Blutsverwandtschaft zu tun, sondern meine Familie ist die Familie, die durch den Geist verbunden ist, die dadurch, dass sie mich als Herrn und Retter annehmen, also das ist dann später, dann im neuen Bund, dass die dadurch Teil meiner großen Familie sind. Wir sind alle Familie, wir sind Brüder und Schwestern. Und was er damit macht, ist, dass er sagt, diese Verbindlichkeit, diese Verantwortung, die ich vorher in meiner Familie wahrgenommen habe, in meiner Blutsfamilie, die gilt jetzt für meine Glaubensgeschwister. Und da können wir gar nicht mit umgehen. Also ich bin noch nicht da, sicher nicht. Und darum, Jesus ruft uns nicht in erster Linie aus einer, also aus unserer Familie heraus in die Nachfolge, sondern in eine neue Familie hinein. Gottes neue Familie, das sind die Kinder Gottes. Alle, die hier sitzen oder wahrscheinlich die meisten, vielleicht gibt es ein paar, die ihr Leben noch nicht Jesus gegeben haben, gibt es übrigens jederzeit die Möglichkeit dafür. Aber alle anderen, wir sind Geschwister. Dieter sagt ja, dann stimmt's. So, dann kommen wir doch zu der neuen Familie. Das heißt, die alte Familie ist nicht mehr so wichtig. Wir haben jetzt eine neue Familie und wir sind ja die Gemeinschaft der Heiligen. Das heißt, jetzt haben wir quasi den Himmel auf Erden, weil da, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, da bin ich mitten unter ihnen und da ist der Heilige Geist. Und da, das ist die richtige Familie, die ideale Familie, wo alles perfekt läuft, wo es keine Auseinandersetzung gibt. Und Jesus hat es gleich mal bewiesen mit den Leuten, die er ausgesucht hat für seine neue Familie, seine 12 Jünger. Ich habe hier mal eine Liste rausgeholt, Simon Petrus, Andreas, Jakobus, Sohn des Zebedäus, Johannes, Bartholomäus, Jakobus, Sohn des Alpheus, Matthäus, Philippus, Simon der Zelot, Judas Thaddäus, Thomas, Judas Iskariot. Und von denen wollen wir uns jetzt mal drei bisschen genauer angucken. Und zwar Matthäus, auch Levi genannt, Simon und Judas Iskariot. Matthäus ist übrigens der auch das Matthäusevangelium geschrieben hat. Und der Grund, warum der schreiben konnte, war, weil der ein Zolleinnehmer war für die Römer. der war ein Zolleinnehmer. Und es wird dann auch berichtet von der ersten Begegnung von Jesus mit Matthäus, wo dann Matthäus, seine Kumpels, sind alles Zolleinnehmer und steht in der Bibel und sind Sünder, einlädt zu sich und die Jünger und die da gemeinsam Abendessen. Und ich will euch jetzt hier zeigen, dass das mit Sicherheit nicht spannungsfrei abgelaufen ist, dieses Abendessen, indem ich euch einen kurzen Artikel aus dem Lexikon vorlese zu den Zeloten. Also, die Zeloten standen in ihren religiösen Lehren den Pharisäern nahe. Allerdings waren sie politisch viel aktiver als die auf diesem Gebiet zurückhaltenden Pharisäer. Da sie nur Gott als rechtmäßigen Herrscher über sein Volk anerkannten, wandten sie sich entschieden gegen die römische Oberherrschaft im Land der Bibel. So lehnten sie es zum Beispiel ab, den Römern Steuern zu zahlen. Wegen ihres Eintretens für eine gerechte Verteilung des Landes und dafür, dass den meisten verarmten Bauern ihre Schulden erlassen werden, waren sie im Volk beliebt. Ihr Wirken führte schließlich zum Aufstand der Juden gegen Rom, der mit der Zerstörung Jerusalems durch die Römer endete. Und jetzt, also da haben wir einmal Simon, den Zeloten, und jetzt Judas Iskariot. Mit den Zeloten war die besonders radikale Bewegung der Sikarier, heißt Dolchmänner, verbunden. Sie trugen in ihren Mänteln Dolche, mit diesen stachen sie bei Menschenaufläufen Landsleute nieder, denen sie eine Zusammenarbeit mit der römischen Besatzung vorwarfen. Der Beiname Iskariot, den der Jesusjünger Judas trägt, ist ein Hinweis darauf, dass dieser ursprünglich zu den Sikariern gehörte. So, wir sehen, Jesus ruft Leute in die Nachfolge. Er ruft sie aus ihren Familien hinaus und er ruft sie hinein in eine Gemeinschaft. Die ziehen Tag und Nacht miteinander her und es sind 12 Leute voller Konflikt. Ich habe jetzt nur mal ein Brandherd gehighlightet. Ne? Und es muss zig Situationen gegeben haben, wo die sich gestritten haben, wo die aufeinander losgegangen sind. Also es war ganz sicher nicht der gefühlte Himmel auf Erden. Genauso Apostelgeschichte 2. Wir lieben es, die Apostelgeschichte 2 zu zitieren, um zu sagen, wie Gemeinde eigentlich ablaufen sollte. Ne? Erfüllt vom Heiligen Geist. Und sie teilten alles. Und das stimmt alles. Das stimmt alles. Aber gleichzeitig sind die ersten Gemeinden, die Gemeinden, denen Paulus seine ganzen Briefe schreibt. Den Korintherbrief, wo einer mit seiner Schwiegermutter schläft. Also das haben wir hier in der FEG zum Glück nicht, soweit ich weiß. Aber da ging es drunter und drüber. Und der Grund, warum ich das sage, ist, weil ich möchte, dass wir uns verabschieden von unrealistischen Träumen, von einer perfekten christlichen Gemeinschaft. Weil sie wird nicht perfekt sein, bis Jesus wiederkommt. Und erst wenn wir diesen Traum aufgeben, diesen Wunschtraum von der perfekten Gemeinschaft, wo es keine Konflikte gibt, wo alles reibungslos verläuft, erst dann können wir anfangen, in der Realität zu leben und echte Gemeinschaft zu leben. Weil vorher sehen wir uns nach diesem Ort, wo alles perfekt ist, wo jedes meiner Bedürfnisse wahrgenommen wird, wo ich gesehen werde und dann bin ich die ganze Zeit auf der Suche nach der Gemeinde, wo ich endlich den Himmel auf Erden finde und diese Gemeinde gibt es nicht und es hat sie noch nie gegeben, weil überall, wo Menschen sind, da menschelt's und wenn du die perfekte Gemeinde finden würdest, die perfekte Gemeinschaft von Christen, dann würde sie in dem Moment unperfekt werden, in der du ankommst. Übrigens noch eine Nebenbemerkung zu Leiterschaft. Viele Kirchengänger beschweren sich auch über die Leiterschaft. Und damit will ich nicht die Leiterschaft aus der Verantwortung nehmen. Leiterschaft hat eine Verantwortung und soll Menschen befähigen, soll sich um Menschen kümmern und so weiter. Aber wenn du sagst, dass du im Glauben nicht wächst, dass du nicht dein Potenzial entfalten kannst, weil dein Leiter einfach ein Blödmann ist, dann guck dir mal nochmal diese Liste hier an und guck dir den letzten Namen an. Judas Iskariot zieht 3 Jahre lang mit dem besten Leiter aller Zeiten umher, mit dem Messias, mit dem Sohn Gottes. Und trotzdem verrät er am Ende Jesus und nimmt sich das Leben. Wenn dein Herz nicht offen ist, dann kann die Leiterschaft noch so gut sein. Nur eine kleine Nebenbemerkung. Jetzt sind alle so traurig. Ja. Darum, Gemeinschaft ist der Ort, wo Schleifprozesse ablaufen. Aber das kann nur passieren, wenn ich mich in Gemeinschaft begebe. Es gibt eigentlich 3 Grundphasen in der Gemeinschaft. Also die erste Phase, das ist so, wenn du so die ersten paar Male in der Gemeinde bist, dann kennt man sich noch nicht so gut, man ist so ein bisschen zurückhaltend und das ist so die Ankommensphase. Ja. Dann in der zweiten Phase, das ist meistens die Honeymoon-Phase. Das ist rosarote Brille, da ist auf einmal alles perfekt. Die Leute sind so nett, so toll und die kümmern sich so um mich und die sehen mich und die nehmen meine Gaben wahr und die befähigen mich und die Leiter, die sind super und der Pastor, der predigt jeden Sonntag so eine geniale Predigt. Und irgendwann kommt Phase 3. Und Phase 3, da wird die rosarote Brille wieder abgesetzt. Und dann sieht man, was wirklich ist. Und dann erkennt man, dass die Leute, mit denen ich zusammen im Hauskreis bin, dass die gar nicht perfekt sind, sondern dass die auch Schwächen haben. Dass der eine immer beim Essen schmatzt. Das kann doch nicht sein. Und dann erkenne ich, dass mein Pastor auch schlechte Tage hat und mal eine Predigt raushaut, die nicht so geil ist. Also bei uns ist es nicht so, aber in anderen Gemeinden. Und leider ist es so, dass die meisten Leute, wenn sie in diese dritte Phase ankommen, die Gemeinschaft verlassen. Dass in dem Moment, wo es auf einmal hart wird, wo es auf einmal nicht mehr so happy-clappy ist, dass das der Zeitpunkt ist, ist vielleicht auch nicht die richtige Gemeinde. Ich sollte woanders hingehen. Man kann das Ganze auch noch hochgeistlich ausdrücken. Aber im Grunde scheut man sich davor, vor diesen Momenten, wo ich den anderen sehe, wie er wirklich ist und er mich sieht, wie ich wirklich bin. Da, wo es in die Tiefe geht. Da, wo wir uns einander nackt sehen. Nicht unbedingt körperlich, aber wo wir sehen, wie wir wirklich sind. Und das ist der Ort, wo erstmal Wunden hochkommen, wo Schmerzen hochkommen. Aber das ist auch der Ort, an dem Heilung passiert. Das ist der Ort, wo wir geschliffen werden, wo ich merke, dass ich vielleicht Ecken und Kanten habe, die so nicht ins Reich Gottes gehören. Und wo ich dadurch, dass ich zeige euch nochmal das Bild, ne, wir sind lebendige Steine und indem ich mit der Kante an den anderen Stein komme, merke ich, okay, das ist irgendwie unbequem, da muss vielleicht noch was abgeschliffen werden. Und darum will ich dich ermutigen, flieh nicht aus der Gemeinschaft, wenn es unangenehm wird, weil erst dann wird es echt, erst dann wird es wirklich gut, alles andere ist schön und toll und diese Honeymoon-Zeit, diese rosarote Brille, die darf auch sein. Aber es ist nicht der Ort, wo tiefe Verbundenheit entsteht. Es ist nicht der Ort, wo ich wirklich reifen kann. Wir brauchen Gemeinschaft, ansonsten bleiben wir unreif. Sprüche 27, Vers 17, Da steht, Eisen schärft Eisen und ebenso schärft ein Mann den anderen oder auch eine Frau die andere oder ein Mann eine Frau oder eine Frau ein Mann. Oder ein Kind. Ja, Kinder sind, glaube ich, super für einen Schleifprozess, den kann man sich nicht entziehen. Und wenn man es macht, steht das Jugendamt vor der Tür. Aber Gemeinschaft ist schmerzhaft. Gehört auch dazu. So, wie komme ich mit Gemeinschaft klar? Ich habe 3 Tools ausgearbeitet, als ich mir so ein bisschen in den Briefen so angeguckt habe, was Paulus da so schreibt, die ich glaube zentral sind, dass wir in einer Gemeinschaft, in einer christlichen Gemeinschaft überhaupt überleben können. Und das ist einmal die gegenseitige Unterordnung, das ist die Vergebungsbereitschaft und die Liebe. Hier 3 Verse zur Unterordnung oder einander Achtung erweisen. Epheser 5, 21, ordnet euch einander unter. Epheser 4, 2, keiner soll sich über den anderen erheben. Römer 12, 10, übertrefft euch gegenseitig darin, Achtung zu erweisen. Es ist richtig herausfordernd für uns als individualistisch geprägte Menschen, uns unterzuordnen. Weil wenn ich mich um den anderen kümmere, wer kümmert sich dann um mich? Und tatsächlich ist dieses Modell darauf angewiesen, dass es jeder tut, weil sonst geht am Ende echt immer einer leer aus. Wenn ich mich Matze unterordne und Matze sich mir unterordnet, dann sind wir beide versorgt. Aber wenn Matze sich mir unterordnet und ich mich nicht unterordne, dann ist Matze nicht versorgt. Und darum lebt es davon, dass wir uns gegenseitig unterordnen. Und der Punkt ist, das Modell, das kann auch nur aufgehen, wo göttliche Liebe, wo Agape, Liebe, die sich hingibt, wo die herrscht. Du wirst es in keinem Unternehmen finden. Es kann nicht aufgehen, oder Unternehmen doch, in dem Gottes Geist ist, sorry, natürlich. Aber es geht nur da, wo Gottes Geist am Werk ist. Wir müssen uns einander unterordnen. Und wenn das jeder macht, dann ist um jeden gesorgt. Das krasseste Beispiel von Unterordnung und einander Achtung zu erweisen, hat uns Jesus selbst gegeben. Der hätte oben im Himmel bleiben können. Ich glaube, da war es bequemer als hier unten. Aber er hat sich entschieden, sich klein zu machen, Mensch zu werden, auf diese Welt zu kommen. Für uns, für dich. Der zweite Punkt ist Vergebungsbereitschaft. Ich finde es witzig, wie oft in diesen Briefen ertragt einander steht. Das ist auch wieder ein Zeichen dafür, dass die Urgemeinden gar nicht so perfekt waren. Also wenn Paulus schreiben muss, dass sie einander ertragen sollen, dann kann es nicht immer nur happy-clappy gewesen sein. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. In Kolosser 3, dann in Epheser 4, geht vielmehr freundlich miteinander um, seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. In Matthäus 6, 12, der Teil vom Vater unser und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Wenn du dich dazu entscheidest, dich einer verbindlichen, dich wirklich als lebendigen Stein einzufügen lassen in dieses Haus Gottes, in verbindlichen Beziehungen, dann garantiere ich dir, dass du verletzt werden wirst. Weil der Ort, an dem also da, wo wir ganz offen sind, das ist der Ort, wo wir am meisten verletzt werden. Die engsten Beziehungen sind die, wo wir am stärksten verletzt werden. Ihr könnt mal Hannah fragen, wer sie im letzten Jahr am meisten verletzt hat. Und das sage ich nicht, weil ich stolz drauf bin, sondern einfach da, wo du dich öffnest, da, wo du dich zeigst, wie du bist, da zeigst du dein echtes Du. Und da kommen deine besten Seiten zum Vorschein und deine schlimmsten Seiten. Und da braucht es Vergebungsbereitschaft. Und wenn du nicht bereit bist zu vergeben, dann wirst du irgendwann bitter und ziehst dich aus der Gemeinschaft zurück. Ohne Vergebungsbereitschaft ist Gemeinschaft nicht möglich. Und zuletzt das Größte, die Liebe, die göttliche Liebe. 1. Thessalonicher schreibt Paulus: Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen. Kolosser 3, vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Und in Römer 12, Vers 9 weist Paulus noch darauf hin, dass die Liebe echt sein soll, nicht geheuchelt. Lieb sein ist nicht immer Liebe. Manchmal bedeutet Liebe auch liebevolle Zurechtweisung. Auch wenn es sich erstmal nicht lieb anfühlt. Wer sich mehr damit auseinandersetzen will, was göttliche Liebe eigentlich bedeutet, 1. Korinther 13 definiert göttliche Liebe nochmal ziemlich genau. Ansonsten kann ich euch noch empfehlen, Epheser 4, einen kleinen Moment, in Epheser 5, 22 bis 6, Vers 5 und Kolosser 3, 18 bis 4, Vers 1, das mal durchzulesen, was da eigentlich von uns erwartet wird für den Umgang miteinander. Und wenn ihr das lest, spätestens dann, wahrscheinlich jetzt schon, also mir geht es jetzt schon so, dann kommst du irgendwann an den Punkt, dass du sagst, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Wie soll ich das schaffen? Also wie soll ich immer mich meinem Nächsten unterordnen? Wie soll ich immer Menschen mit Liebe begegnen? Wie soll ich vergeben? Ich schaffe es nicht. Das, was diese Person mir angetan hat, das kann ich nicht vergeben. Es geht einfach nicht. Und darum ist die Botschaft von Jesus die frohe Botschaft, das Evangelium. Du musst es nicht schaffen. Und ja, du kannst es auch gar nicht schaffen. In Hesekiel 36 spricht Gott davon, was er tun will mit seinem Sohn, mit dem Retter. Was er in der Zukunft tun will, also Hesekiel, ein Buch im Alten Testament. Und es berichtet schon prophetisch von dem, was passieren wird in Zukunft, wenn Jesus kommt, wenn er die Schuld der Menschheit, wenn er deine Schuld auf sich nimmt. Und er sagt, und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. All das, was du heute gehört hast, was für Anforderungen da sind. Also erstmal, dass wir überhaupt so in so einer engen Gemeinschaft leben sollen, dass ein Ruf in die Nachfolge Jesu gleichzeitig auch bedeutet, dass ich mich in so enge Gemeinschaft begebe, wo es echt unangenehm wird und dann dieses gegenseitige Unterordnen, einander vergeben, so lieben und so weiter, das alles, was du heute gehört hast, das kannst du so auf dem falschen Ohr hören. Du kannst jetzt hören, ich habe jetzt eine To-Do-Liste und die muss ich jetzt abarbeiten. Und bis ich das nicht geschafft habe, liebt Gott mich nicht oder ist nicht stolz auf mich oder dann bin ich kein guter Christ. Und du kannst es auf dem Ohr hören und ich hätte es jahrelang auf diesem Ohr gehört. Und du kannst es erst richtig hören, wenn du das Werk am Kreuz, wenn du das begriffen hast, wenn du begriffen hast, was Jesus da getan hat. Dass er all das, was zu dem wir nie in der Lage sein werden, dass er es vollbracht hat. Es ist vollbracht, sagt Jesus am Kreuz. Unsere Aufgabe ist es nur, daran zu glauben. Jesus wird gefragt, was ist der Wille des Vaters? Und Jesus sagt, der Wille des Vaters ist es, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Was heißt Glauben? Das heißt Vertrauen. Vertrauen auf Zeit. Das heißt, dass ich darauf vertraue, dass Gott es mit mir schafft. Ich vertraue darauf, dass das, was Gott in seinem Wort sagt, dass es wahr ist. Dass Gott mein steinernes Herz wegnimmt, dass er mir ein fleischernes Herz gibt und dass er seinen Geist in mein Inneres legt und dass er machen wird, dass ich in seiner Ordnung lebe, weil ich kann es nicht. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, das alles zu hören, dass du wahrscheinlich so krass vom Individualismus geprägt bist, dass du dein ganzes Leben noch nie wirklich in echter christlicher, Jesus gewollter Gemeinschaft gelebt hast. Ich will dich einladen, einfach dein Herz zu öffnen für Gottes Geist. Für Jesus, dass du sagst, Jesus, ich kann's nicht, aber du kannst es in mir bewirken. Und ich würde gerne noch beten und wenn du willst, dann kannst du da im Herzen mitbeten. Jesus, ich bin immer wieder überwältigt von dem, wie anders du die Welt siehst als ich und ich will, dass du Recht behältst. Ich werde eh nicht Recht behalten. Ich will, dass du mein Denken veränderst, weil mein Denken wird nicht die Ewigkeit überstehen. Und darum, Jesus, überall da, wo unsere Gedanken geprägt sind von einer Welt, die dich nicht kennt, da bitte ich dich, dass du diese Gedanken austauschst durch deinen Geist. Und Jesus, danke, dass du es in uns hervorbringst, dass das Wollen und das Vollbringen, danke, dass du auch das Wollen in uns bewirkst. Danke, Jesus, dass du es möglichst machst, dass wir in echter, ungeschminkter Gemeinschaft leben können. In deinem Namen, Jesus. Amen.
Vielen Dank. Martin, vielleicht kannst du mir noch kurz helfen. Ich würde da gerne noch kurz reingehen. Vielen Dank. Ihr wisst, das ist eine Facette der Gemeinschaft. Es ist durchaus der Fall, dass wenn viele Menschen geschliffen sind, dass man auf Leute trifft in der Tiefe, die dort einen Schatz zu bieten haben. Und wenn Menschen in der Gemeinde geschliffen oder im Leben geschliffen worden und du triffst auf sie, kann es sein, es ist sehr gut möglich, dass in der Tiefe du erkennst, wie kann es auch gut sein. Und du kannst auch erleben, dass im Konflikt du auf Menschen triffst, die damit gut umgehen, die dir eine Einladung geben, eine Hand reichen, sagen, komm, hier kannst du einen Schritt wachsen. Ich bin überzeugt, dass die christliche Gemeinschaft, wenn wir es zulassen, eine heilende Gemeinschaft ist, einfach weil man da ist. Wir sind überzeugt davon, dass wir in der Lage sind, eine solche Gemeinschaft zu bilden mit all unseren Fehlern, die schließlich aber wie eine heilende Salbe ist, die sich auf Menschen auswirkt. Amen. Und deswegen, es hat mit uns allen zu tun, jeder davon, der sich da mit reinnehmen lässt, jeder, der sagt, ich werde mit hineingehen in diese Verwandlung, der wird einen Stein bilden, der schließlich dieses ganze Gebilde bildet, wo Menschen Zuflucht finden, Menschen Hoffnung finden. Und das ist vielleicht auch so eine Kultursache, dass wir sehr oft sehr gerne über das Schlechte reden, aber ich möchte euch sagen, es gibt auch hier wirklich wunderbare Menschen, es gibt wunderbare Leute, die in der Tiefe gereift sind und denen man sich anvertrauen kann. So wage es bitte, in diese Gemeinschaft zu kommen. Ich möchte zum Schluss euch einladen, aufzustehen, dass wir nochmal ganz spezifisch und kurz beten, und möchte auch unsere prophetischen Leute bitten, bereit zu sein, wenn ihr noch ein, zwei, drei Sätze habt. Kommt schnell zu mir nach vorne. Prophetisch heißt, im Auftrag Gottes zu hören und zu sprechen für Menschen. Dann sei ganz schnell bei mir vorne. Ich fange schon mal an. Möchte für alle beten, die in irgendeinem Punkt gesagt haben, ich werde einer Gemeinschaft nicht mehr vertrauen, so richtig. Ich bin vielleicht heute hier, aber eigentlich so richtig lasse ich mich nicht mehr drauf ein. Und ich möchte heute für dich beten. Und ich bete, dass du heute, wenn du möchtest, eine neue Entscheidung treffen kannst. Ich werde mich wieder der Gemeinschaft an sich zuwenden, 100%. Ich werde mich nicht mehr rausschleichen, sondern ich möchte heute wieder sagen, ich wende mich zu, weil die Liebe wendet sich zu und bleibt zugewandt. Und wenn das dich für dich ist und dich betrifft, dann bete jetzt mit mir, Jesus, vergib mir, dass ich mich der Gemeinschaft abgewandt habe, dass ich in meinem Inneren zugemacht habe, dass ich vielleicht auch noch da bin, aber innerlich raus bin. Ich bete für alle Männer, die vielleicht auch im Gemeindekontext oft vielleicht nicht so ihren Anklang finden. Ich bete für dich, der du vielleicht im Lobpreis da hockst und denkst, was machen die anderen, ich spüre nichts, der sich nicht verbinden lässt oder der sich nicht verbunden weiß. Ich bete für dich, dass Gott dir heute eine Tür öffnet in deinem Herzen, dass du in der Lage bist, wieder an der Gemeinschaft innerlich auch teilzuhaben, innerlich verbunden zu sein. Ich bete für deine Gefühle, dass du anfängst, die Tür zu öffnen, wieder zu fühlen, zu spüren, wer du bist, wer Gott ist und auch wer der andere ist. Ich sehe gerade eine ganze Menge von Menschen vor meinem Auge, die in ihrer ganzen Geschichte so viele Schwierigkeiten erlebt haben, dass sie emotional dicht gemacht haben, zugemacht haben, dass sie gesagt haben, ich lasse mich da nicht mehr so richtig drauf ein. Und ich möchte dich heute Morgen, heute Mittag freisprechen. Wenn du es möchtest, bete ich, dass Gott dir jetzt diesen Klotz aus dem Weg räumt und diese Glaubenssätze verändert, die du getroffen hast. Und jetzt wirst du sagen, ich möchte wieder zulassen, dass ich spüre. Ich möchte wieder zulassen, dass ich Menschen an mich ranlasse. Ich möchte es heute wieder zulassen, dass ich verletzlich sein darf und trotzdem sicher bin. Amen. Das ist ein Satz für jemanden hier. Ich darf verletzlich sein und bin trotzdem sicher. Ich kann mich verletzlich zeigen und bin trotzdem sicher. Amen. Ich spreche für alle, die momentan in Konflikten stehen, in Krisen stehen. Ich bete, dass in diesem Konflikt jetzt ein sicherer Rahmen entsteht. Dass in diesem Konflikt eine göttliche Quarantäne entsteht, in der du einfach sicher bist, auch wenn der Konflikt durchlebt werden muss. Und hier auch ein Wort für euch. Wir erleiden Kompetenz. Wir durchleben und durchleiden. Erst dann haben wir es. Und das heißt also, wir durchleben den Konflikt bis zum Ende, um ihn dann zu haben, um dann den Mehrwert zu haben, um dann die nächste Hürde geschafft zu haben. Und der sichere Rahmen soll Gott in deinem Leben jetzt bauen dafür. Okay, hat jemand noch ein Wort? Komm zu mir vorne. Wenn nicht auch, okay. Viele Menschen vermissen manchmal bei uns den Segen am Ende. Ich werde heute mal eins sprechen, aber ich kann euch sagen, vom neuen Bund her gedacht, Epheser 1, lies mal, sind wir schon längst Teilhaber des ganzen Segens des Himmels. Was nicht bedeutet, dass man sich das nicht immer wieder zusprechen kann, aber man muss es nicht am Ende eines Gottesdienstes machen, damit der Gottesdienst Gottesdienst ist, ihr Lieben. Aber ich tue es gerne. Ich segne euch mit den Wahrheiten Gottes. Ich segne euch, dass ihr erkennt, was Gott für euch schon getan hat. Ich segne euch, dass jetzt schon alle Möglichkeiten da liegen, um an Lösungen ranzukommen. Ich segne euch mit der Gewissheit, dass Gott alles getan hat, damit du ein Leben führen kannst, was voll ist. und erfüllt es. Amen. Bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich freue mich, dass wir uns gleich noch sehen an der Bar. Gäste, die nicht mehr ein- und auswissen, tausend Fragen haben und denken, wann kann ich endlich aufs Klo? Wir treffen uns an der Bar gerne. Nimm noch ein Getränk und stell deine Fragen. Alle anderen, bleibt gerne auch hier. Wir haben heute 20 Musiker und Sänger aus Singen, FEG Singen da. Herzlich willkommen übrigens. Und wir werden noch eine Zeit verbringen. Wir haben am 3.12. ein Frauenbrunch. Das bedeutet, da können Frauen hinkommen, ohne etwas mitzubringen. Das muss man immer irgendwie sagen, ne? Die bringen dann irgendwas mit. Dürfen sie aber nicht. Das heißt, einfach kommen mit deinen Klamotten und sonst nichts. Und dann wirst du bedient. Es ist für Gäste. Das heißt also, wenn du gerne Gäste mitbringen möchtest, vorwiegend dafür gedacht, also nicht, dass du denkst, das ist jetzt ein theologisches Thema, das dich in die tiefsten unterirdischen Tiefen der Welt bringt, sondern es geht darum, einfach Gott kennenzulernen, einfach Frauen hier kennenzulernen, einfach in Gemeinschaft zu kommen. Am 3.12. 9.30 Uhr, komm gerne hier, wenn du eine Frau bist. Es gehen jetzt noch Körbe rum und Körbchengröße Doppel-D, glaube ich, für unsere Kollekte. Und zwar könnt ihr dann dort reinwerfen. Bis bald, macht's gut, auf Wiederhören.